Ja, wir wollen uns jetzt ja unterhalten, mehr über die Bedingungen für Innovation. Frage an Sie alle drei, wer will zuerst? Gibt es so etwas wie eine innovative Persönlichkeit überhaupt?
Ja, also die Forschung zeigt, dass kreative Menschen solche Menschen sind, die intelligent sind. Nicht jeder intelligente Mensch ist kreativ, aber zur Kreativität gehört ein hohes Ausmaß an Intelligenz. Aber dazu muss kommen hohes Selbstvertrauen, ein Herzblut für eine neue Idee. Und die Forschung hat auch gezeigt, eine gewisse Gelassenheit, eine Sehnsucht nach neuen Ufern. Und die Forschung sagt auch, dass die, die besonders innovativ sind, nicht die gewissenhaftesten sind. Da sieht man auch diese Unkonventionalität. Das sind oft die Kreativlinge, die Spontis, die heute eine neue Idee haben, morgen wieder eine andere Idee. Und die sogenannten Perfektionisten oder die Macher, die finden diese Leute natürlich fürchterlich. Aber wir brauchen sie in den Teams. Ja? Und sie werden oft in Deutschland eben nicht wertgeschätzt.
Eine Chaosbereitschaft.
So ist das.
Eine Chaosbereitschaft, ja, das glaube ich auch. Ich habe mal in einer Poetikvorlesung gesagt, das Schreiben ist der eigene Abgrund plus das Handwerk. Und das eine ohne das andere ist nichts. Und wenn ich sage, der eigene Abgrund, ist das diese Chaosbereitschaft oder diese Möglichkeit, sich dem Chaos hinzugeben und gleichzeitig aber auch diese Fähigkeit, sich wieder dort emporzuhangeln und in die Sache dann doch eine Struktur hineinzubringen. Und das sind Widersprüche. Und ich glaube, mit diesem Widerspruch zu leben, ist so wahnsinnig schwierig.
Wobei das nicht unbedingt derselbe Mensch sein muss. Entscheidend ist ja das Team. Gelingt es, wenn der eine dieses nicht kann, der sprüht vor Ideen. Wenn er im Team Leute hat, die ihn wieder zwei Schritte zurückbringen,
ja
die
mitreden.
Dieses vernetzen. Ja. Aber das Interessante ist, diese sogenannten Spinner, haben sie in Deutschland sehr schwer. Ja? In Deutschland, auch in den Firmen, muss eben vieles korrekt sein und perfekt sein.
Deswegen haben die auch keine Quereinsteiger oder
das
kaum
ist das, Quereinsteiger. Das Querdenken, ja. Genau. Das, genau, ja. Da gibt es auch Untersuchungen. Ja. Das ist eine berühmte DAX-Firma, die im DAX, zu den 30 DAX-Unternehmen gehört. Die hat sogenannte Querdenker eingestellt. Ja? Nach einem halben Jahr waren 80% der Querdenker wieder draußen, weil sie einfach nicht in der Hierarchie sich nicht entfalten konnten.
Herr Kriegsmann, wie muss denn so ein Team aussehen? Also ich war in der Vorbereitung total erstaunt. Edison, habe ich immer gedacht, ist so der große einsame Erfinder. Der hat ein Team von 14 Leuten gehabt. Die kennt man zwar, hat man größtenteils nichts von gehört, aber er hat dieses Team gehabt und mit diesem Team gearbeitet. Wie muss denn so ein ideales Team aussehen?
Ja, da gibt es jetzt natürlich die schnellen Synthesemuster, den Kaufmann mit den Betriebswirten beispielsweise bei Technologiegründungen zusammenzupacken. Ich muss gestehen, ich halte da relativ wenig davon. Da kommt es auf ganz weiche Faktoren an. Die Chemie muss zwischen den Leuten letztlich stimmen. Und ob das von außen immer angesteuert sein muss, weiß ich gar nicht. Ich glaube, in den Unternehmen können sich sehr gut Teams finden. Und dann kommt etwas ganz Entscheidendes dazu, wenn ich die Eigenschaften noch mal ergänzen darf, gemeinsam gegen Widerstände auch anlaufen wollen an der Stelle. Denn man muss Innovation auch aus diesem Harmoniebereich rausholen. Innovation ist zwar erstmal für jeden positiv, keiner würde dem widersprechen, dass Innovation Not tut. Allerdings, wenn es dann ernst wird mit Innovation, ja, dann merkt man doch sehr schnell, dass Besitzstände gefährdet sind, dass plötzlich Kompetenzen entwertet werden, dass Privilegien aufgegeben werden müssen. Wir können das ja sehr schön in der politischen Debatte derzeit beobachten. Das ist für mich ein ideales Lernfeld eigentlich für Innovationsforschung an der Stelle. Also insofern muss man auch Teams haben, die in Arbeitsteilung letztlich gegen solche Widerstände oder um solche Widerstände herum angehen können.
Die Frage ist doch, kann man zugleich ein guter Mensch und ein innovativer Mensch sein? Also der gute Mensch im Sinne des...
Moralisch,
ja,
oder?
Der gute Mensch. Kann man das zugleich? Also Sie könnten auch fragen, kann man zugleich ein guter Mensch und ein guter Schriftsteller sein? Ich glaube, da treffen sich die Schwierigkeiten, weil natürlich eine gewisse Rücksichtslosigkeit dazu gehört. Auch eine gewisse Asozialität unter Umständen, ab vorübergehend zumindest, ja. Der Spinner ist natürlich nicht dieses ideale soziale Wesen.
Ja gut, aber ich kann trotzdem menschlich integer und menschlich fair bleiben.
Das ist ganz klar, aber Sie treten Leute auf
absolut,
die Füße.
Das ist auch gerade das.
Und das muss man können und wollen.
Absolut, ja. Das ist auch das Kennzeichen dieser kreativen Leute, dass sie unkonventionell sind, dass sie keine Rücksicht nehmen, dass sie Regeln durchbrechen.
Ja. Aber was treibt die? Sind die asozial? Oder?
Die sind besessen von der Idee, Art 1, aber zum Zweiten können die sich auch entfalten und nur dann entfalten sie sich, wenn Rahmenbedingungen vorgegeben, dass es möglich ist, dass es nicht gleich geköpft ist. Und in vielen Firmen werden die Querdenker, die eben die Spinner sind, geköpft. Ich will noch eine Sache sagen in Ergänzung zu dem, was Herr Kriegesmann gesagt hat, zu den Teams. Und da gibt die Forschung zeigt, dass Hochleistungsteams, also auch kreative Teams, dass folgende Bedingungen bestehen müssen. Sie müssen heterogen sein, wie Sie auch sagen, in der Zusammensetzung, interdisziplinär. Dort, wo sie zu homogen besetzt sind, entsteht Inzucht. Ja? Da wird nicht mitgedacht. Also heterogen. Aber sie müssen homogen sein in den Werten und Spielregeln. Sie müssen hohe Ziele haben. Und nun kommt die Chemiefrage rein, die Sie genannt haben. Sie müssen die Fähigkeit haben, ja, zur Metakommunikation, zur Teamreflexivität. Was läuft gut bei uns auf der Sach- und auf der Beziehungsebene und was läuft nicht gut? Der Michael West von der Aston University in Birmingham hat darüber geforscht. Und nun ist es ganz entscheidend, die Teams so zusammenzusetzen, dass sie interdisziplinär zusammengesetzt sind, dass Homogenität in den Werten und Spielregeln herrscht und vor allem die Fähigkeit des Teams, Stärken und Schwächen zu erkennen, was läuft gut und was läuft nicht gut. Und da ist es nun ganz wichtig, dass die Leute fähig sind, auch über Schwächen zu reden, Stärken zu erkennen, sich zu ergänzen.
An der Stelle kommt man dann genau zu den Bedingungen, die Sie gerade angesprochen haben, Fehler zuzugeben beispielsweise. Wenn man sich mal zum Beispiel Anreizsysteme in deutschen Unternehmen anschaut, dann sind die eigentlich immer auf kurzfristige Erfolge programmiert. Das heißt, das Scheitern ist hoch unattraktiv aus individueller Perspektive, weil der Neues versucht und dabei scheitert, steht schlechter da als der sich in Routinen wohlverhält.
Ich will später noch mal mit Ihnen eigens über das Scheitern reden, weil ich glaube auch, dass das ein ganz zentraler Punkt ist. Was ist denn mit diesen gemeinsamen Werten oder gemeinsamen Visionen? Wie entscheidend ist das? Und vor allen Dingen, wie stellt man so eine, wenn man heterogen ist, wie stellt man eine einhellige Vision her?
Na gut, das Ziel wird entweder von oben vorgegeben oder das Ziel gibt man sich selber vor. Also es gibt zum Beispiel, wenn ich eine Firma nennen darf, die immer die Preise für Kreativität bekommt, ist das zum Beispiel ZF Passau. Ja? Da treffen sich die sogenannten Meisteinreicher. Das sind also Personen, die sehr viel Verbesserungsideen haben. Die treffen sich einmal in der Woche für 3 bis 4 Stunden und grübeln darüber nach, wie man Schnittstellenprobleme lösen kann und grübeln darüber nach, wie man Dinge verbessern kann. Das heißt, es ist vorgegeben. Es wird entweder von oben vorgegeben, wir haben folgende 2 Schnittstellenprobleme, habt kreative Lösungsideen, oder sie suchen sich die Probleme selber. Aber entscheidend ist die Vision, der Beste zu sein, sich mit den Besten zu vergleichen. Und wer diese, ja, ich nenne es mal, sich an den Besten orientieren, aufgegeben hat, der wird sich auch kaum entwickeln.
Na, manchmal gibt es Visionen, wir können das vielleicht gerade mal kurz in einem Film sehen. Herr Kriegesmann, Sie haben sich auch ein bisschen damit beschäftigt. Die Vision von einem U-Boot, das taucht ja fast, das ist ja fast aus dem Film, das in unseren Körper eintaucht, also in unser Adersystem hier eintaucht. Und über kurz oder lang irgendwann mal helfen soll, uns gesünder zu machen, also Gefäßverschlüsse beispielsweise zu reparieren. Das ist ja eine ganz andere Form von Vision.
Hier steht irgendwo eine Vorstellung dahinter, mit neuen Technologien gesellschaftliche Probleme, Krankheitsprobleme letztlich zu lösen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, Visionen zu haben für Dinge, die morgen Realität werden können. Wer immer nur letztlich in heute denkt, wird nie das Morgen selbst gestalten können. Das gilt letztlich für auch die Arbeitsteilung zwischen Grundlagenforschung, angewandter Forschung und Entwicklung. Ich brauche letztlich die Praxisferne von heute, um morgen überhaupt praxisnah sein zu können. So, und dieses Stück Arbeitsteilung muss ich einfach ernst nehmen.
Ich verstehe nur eines. Wissen Sie, ich habe das Gefühl, wir wissen hier alle oder glauben alle zu wissen, wie das eigentlich sein sollte. Und es ist da auch ganz schon viel geforscht worden. Und wir könnten auch beschreiben, wie das ideale Team sein müsste. Warum funktioniert es so schwer? Was ist das Problem? Warum können wir das nicht einfach an die Leute weiterreichen? Warum sind wir das Land, von dem man sagt, wir würden ziemlich weit hinten stehen in all diesen Dingen? Woran liegt das? Das ist doch die entscheidende Frage. Wie ist das? Nicht so, dass wir zu doof sind, um zu wissen, wie man das machen müsste, richtiger.
Also dafür gibt es natürlich verschiedene Erklärungen, aber mit Sicherheit ist eine Erklärung die, dass man sich fragen kann, wo wird das Handwerkszeug gelernt? Des Zuhörenkönnens, des Fragestellenkönnens, interdisziplinäre Teams vernetzen können, schwierige Personen vernetzen können. Das wird nirgendwo gelernt, die Fähigkeit zur Kommunikation, insbesondere mit schwierigen, kreativen Leuten. Und wenn man es im Elternhaus nicht gelernt hat, wird man Probleme haben. Daraus leitet sich eine ganz wichtige Forderung ab, dass diese sogenannte Basic Skills, der Kommunikation, der Konfliktregulation, des Zuhören kannst, des Fragestellen kannst, des richtig moderieren kannst, die Stärken, wie ein Dirigent, die Stärken des Teams zu Spitzenleistungen führen zu können, das muss irgendwo vermittelt werden. Und meine Idee ist, es muss flächendeckend im Studium Generale der Universitäten eingeführt werden, als Pflichtveranstaltung oder
Schule? Gar
in den Schulen.
Was würden Sie denn in der Schule machen konkret? Also wie sähe das aus?
Konkret? Fragen stellen können, wie ein Detektiv. Mhm. Fragen stellen können, zuhören können. Ja. Stille Post, wie kommt das zustande? Ja. Die Fähigkeit, seinen eigenen Standpunkt knapp transportieren zu können. Mhm. Aber auch diese Fähigkeit der kritischen Auseinandersetzung, des argumentativen Dialogs. Das lernt man. Das lernen die Kinder in den amerikanischen Schulen. In deutschen Schulen lernt man das nicht. Ja. Also, aber auch die Akzeptanz von Unterschiedlichkeit. Ja. Plus, ich kann ja damit auch eine Philosophie transportieren, keine Ehrfurcht vor Hierarchie, sondern Respekt vor unterschiedlichen Menschen. Und das könnte in den Schulen genauso transportiert werden.
Ich sage Ihnen noch ein Beispiel dazu. Ich mache Schreibseminare, also wo es ums Erzählen geht. Und wir haben ganz kurze Texteinheiten, sagen wir eine Seite. Mich interessiert an einer schlechten Seite der beste Satz, nicht der allerschlechteste.
Mhm. Ja. Ich meine, das sind wir beim
Hauptproblem. Der interessiert mich.
Das sind wir beim Hauptproblem.
Und wenn ich über den besten Satz einer schlechten Seite rede, dann komme ich unendlich viel weiter, als wenn ich über den allerschlechtesten Satz einer schlechten Seite rede.
Kritiker, das nur in Klammern, normalerweise, jedenfalls in der Literaturkritik, picken sich eher den schlechtesten Satz raus und sagen...
Damit sind wir in einem der Probleme Deutschlands, wo wir ja vielleicht später noch sprechen. Einerseits die Demütigungspädagogik in den Schulen. Ja, wir produzieren Sieger und Verlierer.
Die interessieren sich nur für die schlechtesten.
Genau, wir haben keine Anerkennungskultur, weder in den Schulen, noch in den Firmen, noch in der Gesellschaft. Und dieser Pessimismus, das halbleere Glas, ja, statt das Positive zu sehen, auf die Stärken zu sehen, am Positiven zu lernen, das ist, glaube ich, ein Grundproblem, wo ich denke, jeder von uns, Sie, ich, die Medien, Universitäten, Sie in Ihrer Eigenschaft, müssen da Vorbild sein, das immer wieder herauszustellen. Kann ich Sie nur unterstützen.
Ist das denn kulturspezifisch, dass zum Beispiel sowas wie diese Idee kontinuierlicher Verbesserung, die ja in Japan entstanden ist ursprünglich, dass das tatsächlich in dieser Kultur entstanden ist und nicht bei uns oder in Amerika?
Das betriebliche Vorschlagswesen ist schon auch hat schon ihre Wurzeln auch in Deutschland, aber die Japaner haben es perfektioniert. Nur wenn wir unsere Kultur zum Beispiel mit der amerikanischen Kultur vergleichen, dann haben wir doch da eine viel mehr Stolz, Betonung des Positiven, des Lobens und auch der konstruktiven Kritik. Während in Deutschland haben wir weder eine Lobkultur und wir sind Mimosen. Wenn man jemanden kritisiert, Mimosen. Totale Empfindlichkeit. So. Und das bringt uns nicht weiter. Das heißt, was wir brauchen, ist ja diese mentale Änderung. Da brauchen wir das Rad nicht neu erfinden. Das sind die berühmten Kleinigkeiten, wo die Professoren, die Lehrer, die Führungskräfte, die Schriftsteller vorausgehen müssen. Das sind die berühmten Kleinigkeiten. Ich finde nicht, dass wir das Rad neu erfinden müssen.
Wenn Sie das erzählen, Herr Kriegesmann, was sagen die denn dann in Unternehmen?
In den Unternehmen haben wir in der Tat Kulturen geschaffen, die so, sagen wir mal, die Mainstream-Denker kultivieren eigentlich. Also immer stromlinienförmig das zu machen, was letztlich Konsens ist, weil damit sichere ich meine eigene Position ab. Und das zieht sich eigentlich durch alle hierarchischen Positionen durch, bis hin auf Vorstandsebenen. Das Problem ist, glaube ich, weniger, dass wir zu wenig kreative Menschen in den Unternehmen und sonst wo in der Gesellschaft hätten. Ich glaube eher, dass viele sich nicht trauen, ihre Kreativität letztlich auszuleben. Und da sind wir wieder bei den Bedingungen für Kreativität, für Innovation letztlich. Ich glaube, da muss man letztlich auch Fehler zulassen. Mhm. Und dieses Fehler zulassen ist etwas, was in einer Null-Fehler-Kultur in der Automobilproduktion beispielsweise so schlicht nicht auf dem Programm steht. Da geht es darum, gerade Fehler zu vermeiden. Und wenn letztlich ich so eine Kultur sozialisiert habe im Betrieb, ist es unglaublich schwer, plötzlich Fehler zuzulassen an der Stelle.
Nicht, aber damit wir nicht in eine Negativsicht kommen, wir haben ja Gott sei Dank viele Spitzenunternehmen, die Global Player sind, die genau diese Kulturen schon umsetzen. Und von diesen Unternehmen können wir lernen.
Ja. Ich war übrigens sehr erstaunt, bei der Vorbereitung gelesen zu haben, dass in Spitzentechnologien, also Nanotechnologie und Kommunikationstechnologie, die Amerikaner von uns sagen, wir sind führend, während wir selber sagen, wir sind es nicht. Da gab es Umfragen.